Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trüker. Hallo Alex.
Muy buenos dias, Julius.
Ja, den wünsche ich dir auch, ohne mich an der Aussprache zu versuchen. Aber du setzt schon den Ton für diese Folge so ein bisschen. Wir gehen jetzt richtig rein. Wir hatten ja schon die Vorschaufolge auf die zweite Liga. Da ging der Clubfußball los. Jetzt gehen die ersten großen europäischen Ligen los. Diese Woche steht dann in Deutschland der DFB-Pokal an. Also Clubfußball en masse. Wir sind wieder im Modus und das bedeutet für uns zu Saisonbeginn, dass wir natürlich auf ein paar Ligen schauen und so eine längere Vorschau immer mal machen, drauf gucken wollen und wie gesagt, heute ist dann Spanien La Liga dran, das wird nämlich schon diese Woche dann wieder losgehen, da wird der Ball in Spanien rollen, deswegen wollen wir heute natürlich auch vornehmlich mal wieder auf den Meisterkampf gucken, wer hat da Chancen auf den Titel, was ist bei den größten und bekanntesten Vereinen passiert. Haben wir natürlich auch das Glück, mit dir hier einen wirklich großen Experten, was spanischen Fußball angeht, am Start zu haben. Heißt, vielleicht hast du auch noch ein paar Abstiegstipps, wo ich dann irgendwann auch raus bin. Aber wir gucken mal, dass wir heute eine unterhaltsame kleine spanische Vorschaufolge hier hinlegen. Und das tun wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr. Einfach weil die Quoten sich jederzeit noch ändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das wie immer unser Vorwort. Es ist klar, es geht um La Liga, Alex. Du bist da ja auf jeden Fall richtig im Thema, was das angeht. Deswegen hoffe ich, du hast eine gute Antwort und eine vielversprechende Antwort auf die Einstiegsfrage, nämlich freust du dich auf diese Saison? Was können wir da erwarten?
Ich weiß genau, warum du das so spitzfindig ein bisschen fragst. Weil bei meinem Herzensverein ein kleiner Umbruch ansteht, zumindest auf der Trainerposition. Ich fürchte, glaube, denke, du spielst da ein bisschen drauf an, ob ich mich auf Hansi Flick freue. Ist das korrekt zwischen den Zeilen gelesen? Also,
du hättest jetzt natürlich auch allgemein mir erstmal über den spanischen Fußball vorschwärmen können, was uns da
hätte
alles
ich
erwartet. Aber,
ich kenne dich.
Es ist eines der Themen natürlich aus deutscher Sicht. Ein deutscher Trainer bei Barcelona, die ja schon seit Jahren auch so ein bisschen ein Verein sind. Einerseits einer der größten Namen, andererseits passt eben vieles auf vielen Ebenen nicht. Ich denke mal, besonders spannend zu beobachten. Sprechen wir da über einen Titelcontender oder über den 10. Umbruch, welche Finanzmeldungen erreichen uns während der Saison und Co. Also einer der Vereine, die vielleicht deswegen auch ein bisschen schwerer einzuschätzen sind und diese Liga vorher vielleicht sogar ein bisschen spannender machen. Während des Betriebs weiß man es dann nicht genau, was das wirklich bedeutet. Aber genau, also das ist die Ausgangssituation. Ich glaube, es macht auch Sinn, wenn wir einmal kurz zum Einstieg noch durchgehen, was wir da am Ende oben in der Tabelle gesehen haben in Spanien. Außer du möchtest jetzt schon was anmerken, ja?
Ja, ich möchte nur dann doch seriös antworten auf deine Frage. Und zwar, ich glaube, es könnte uns wirklich eine spannende Saison bevorstehen, weil es ist ja durchaus eine spannende Personalie, ne? Trainerwechsel beim FC Barcelona. Was kann Hansi Flick da Barca geben? Welche Neuerungen gibt es in der Trainingslehre? Ne? Ich glaube, sie werden alle ein bisschen fitter werden, werden vielleicht stärker im Pressing werden. Also ein bisschen neues Gesicht, neuen Approach auf dem Feld ist ja schon dann spannend. Bei Real Madrid haben wir das Thema Superstar Kylian Mbappé, macht den amtierenden Meister und Champions League-Sieger ja eigentlich normalerweise auf dem Papier noch stärker, aber wer weiß, funktioniert er denn überhaupt? Ne? Thema, er ist ja kein reiner Mittelstürmer, fühlt sich lieber auf links wohl, da spielt ja eigentlich Vinicius. Also da gibt es dann auch vielleicht ein paar Reibereien, so egomäßig, der Dressing Room, wie funktioniert das? Oder macht das ja wirklich so viel besser? Also Fragezeichen, aber auch eine spannende Gemengelage. Und dann stand jetzt, haut Atletico Madrid, der Dritte im Bunde, ja richtig einen raus auf dem Transfermarkt und ist eine kleine Kampfansage der Rojiblancos, die sich da mächtig verstärken auf verschiedenen Positionen. Und das bedeutet für uns natürlich Titelkampf in Spanien, die Top 3 rüstet auf, stellt sich neu auf, eine ganz, ganz spannende Geschichte kann das natürlich werden im Kampf um den Meistertitel, ne?
Und du sprichst es an, das sind so die großen drei Namen eigentlich in Spanien. Letztes Jahr Platz 3 ja an Girona gegangen, die haben sich da oben dann eben reingespielt, waren ja auch relativ lange sogar auf Platz 2 während der Saison. Also eine Mannschaft, die da sehr überrascht hat. Du hast jetzt aus deiner Sicht direkt diese 3 genannt, auf die wir uns sicherlich auch konzentrieren werden, wenn wir über den Titelkampf reden. Aber wenn wir diese Tabelle haben, Atletico eben nur auf der 4, Girona auf der 3 im letzten Jahr, müssen wir, glaube ich, kurz darüber reden, warum, ich glaube, da lehne ich mich nicht aufs Fenster, aus der Sicht von uns beiden, Girona in dieser Saison nicht mehr ganz diese Rolle spielen kann. Dann können wir die vielleicht so ein bisschen direkt vorneweg aus dieser Besprechung rausnehmen. Ab davon, dass es ja sowieso auch überraschend gute Saison von Girona war, natürlich mit Unterstützung auch eines sehr finanzkräftigen Besitzers. Das gehört, glaube ich, auch immer zu der Geschichte. Trotzdem, wie gesagt, so unsere Sicht da drauf, das wird sich wahrscheinlich in der Stärke nicht nochmal wiederholen in diesem Jahr.
Ja, schlicht und ergreifend deswegen, weil es den Ausverkauf bei Girona gab. Die wurden so richtig vom Transfermarkt ein bisschen auseinandergenommen. Das ist halt oft so, wenn ein kleinerer Verein überperformt. Grüße an den VfB Stuttgart, wobei kleinerer Verein ist jetzt ein bisschen gemein bei Stuttgart, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Dann werden die besten Spieler einfach abgeworben, logischerweise. Das ist einfach das Naturgesetz im Fußball. Und so ging es auch Girona, auch wenn im Hintergrund natürlich die City Football Group ein bisschen mitmischt. Aber eben jene hat dann Savinho, wie er sich jetzt nennt bei City, den Flügelstürmer, abgeworben, abgekauft, weil er ihn einfach noch gehört hat. Also der City Football Group, der ist jetzt zu Man City. Dann hat Bayer Leverkusen die Mitentdeckung der Saison, Alex Garcia, abgeworben und weggekauft. Ihr Torschützenkönig Artem Dovbyk ist zu AS Rom für 30 Millionen gewechselt. Auch den haben sie verloren. Also da sind einfach ein paar, Spieler ihnen abhanden gekommen, die das Korsett gebildet haben, und deswegen muss es eigentlich nach unten gehen mit Girona. Also es war ja eh schon ein Wunder, dass sie da Dritter wurden. Erstmals ever in der Champions League jetzt spielen, in ihrer Vereinshistorie teilweise ja im Titelkampf dabei waren. Aber dieser Ausverkauf, Julius, der wird zur Folge haben, dass sie abrutschen. Ich sage nicht abstürzen, aber abrutschen.
Ja, also dass wir schon davon ausgehen, wenn wir über wirkliche Titelcontender in diesem Jahr reden, dann reden wir vor allen Dingen über die 3, die wir vorweg genannt haben und die in Spanien dann auch vielleicht wenig überraschend da immer genannt werden, Barça, Atleti und eben Real. Ich würde auch sagen, dass wir vielleicht direkt dann mal ein bisschen tiefer jetzt auf Atletico gucken zu Beginn dieser Besprechung von diesen 3 Favoriten. Denn du hast es gesagt, die legen gerade ganz gut vor. Im letzten Jahr auf Platz 4 gelandet, da auch, würde ich sagen, punktetechnisch nochmal ein Stück hinter Barca und Co., ne? Da waren 9 Punkte Unterschied am Ende. Also da haben sie jetzt noch nicht Werbung dafür gemacht, dass sie gerade wieder auf dem Weg sind, sich ganz, ganz oben irgendwie einzureihen oder anzugreifen. Jetzt haben wir eben aber, du hast es gesagt, einen ziemlich spannenden Transfersommer gesehen, und das wissen wir eben auch mittlerweile unter Simeone, der das ja schon so lange da macht, seit 2011 ist er bei Atletico im Amt, kommen natürlich nach vielleicht nicht so ganz berauschenden Phasen auch immer wieder ganz gute Phasen. Und es gibt ein paar Anhaltspunkte, dass es diese Saison wieder ein bisschen besser werden könnte, ne?
Ja, absolut. Bin ich auch gespannt. Da wird investiert, da wird rangeklotzt. Atletico hat ja erstmals unter Diego Simeone in einer vollen Saison nicht Platz 3 oder besser erreicht. In den, ich weiß gar nicht, wie viele Jahren, 13, 14,
ich glaube,
15,
es sind 12,
11.
Volle und ein halbes.
So, genau. Und in diesen 12,5 Jahren, immer wenn er die komplette Saison coachte, wurde er mit Atletico Dritter oder besser. Und in seinem halben Jahr, er hat sie ja im Winter damals übernommen, da wurden sie, glaube ich, nur Vierter. Also es ist das schlechteste Ergebnis gewesen letztes Jahr in der Historie von Cholo Simeone als Trainerlegende, Ikone von Atletico Madrid. Und dann dachten sie, so eine Enttäuschung kann es nicht nochmal passieren. Vor allem haben sie auch alle Titel verspielt und gerade mit Blick auf den Pokal und, glaube ich, auch auf die Champions League, ein bisschen ein bitteres, unglückliches Aus gegen Athletic Bilbao und den BVB. Da wähnte man sich jeweils vielleicht schon auf Augenhöhe. Und deswegen haben sie jetzt Geld in die Hand genommen und sie sagen sich, hey, wir wollen da richtig ranklotzen auf den Transfermarkt. Und das ist schon sehr, sehr spannend, was dann bei Atletico passiert. Und wer solche Investitionen tätigt, wir werden sie ja gleich ein bisschen aufdröseln, wer da alles an der Angel ist oder schon kam, der wird dann auch zum Contender, ne?
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn du eben deine Schwachstellen oder vermeintlichen Schwachstellen adressieren oder auch verbessern kannst. Einer dieser Neuzugänge ist Alexander Sørloth, der sich natürlich in La Liga jetzt, glaube ich, einen sehr, sehr guten Ruf erspielt hat in seiner Zeit da. War ja bei Leipzig noch so ein bisschen, ja, da nicht richtiger Fehleinkauf, aber so super hat es nicht geklickt in der Bundesliga. In La Liga, würde ich sagen, hat er sich da schon echt einen starken Ruf erarbeitet. Im Gegenzug dann natürlich ist es mal wieder Zeit, dass Alvaro Morata kurz in Italien spielt, bevor er zurück zu Atletico kommt. Also dieses Jahr haben wir dann da eben wieder eine Alvaro-lose Saison bei Atletico und großer Name eben auch schon fest verpflichtet, auch 35 Millionen rund. Robin Lenormand, den kennen wir auch von der Euro. Da hat er ja eigentlich die Stamminnenverteidigung eben des Europameisters gebildet. Also auch da ziemlich starker Transfer.
Ja, absolut.
Genau. Und dann haben wir eben auch noch so ein paar Fragezeichen, unter anderem, wenn ich richtig informiert bin, auch immer noch spannend, das größte unerfüllte Talent vielleicht gerade mit 24, João Félix kehrt ja zurück von Barca nach Leihende. Da ist, glaube ich, für mich nicht mehr wirklich vorstellbar, dass er dann nochmal bei Atletico diesen Angriff wagt. Aber in Spanien hat sich ja auch schon gezeigt mit diesen verliehenen, zurückkehrenden Spielern, manchmal kommt es doch noch irgendwie zu solchen Geschichten. Wie auch immer. In jedem Falle glaube ich, ja, Atletico durchaus spannend drauf. Da ist auch wieder mal so einen kleinen Umbruch natürlich dann, wenn eben so Spieler wie Alvaro Morata gehen, die ja schon das Gesicht dieses Vereins auch prägen. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass Simeone auch in der Lage ist, solche Umbrüche immer wieder zu moderieren. Dafür ist er dann zu lange da und du hast ja auch seine Statistik gesagt, dafür war die Statistik dann eigentlich immer zufriedenstellend.
Absolut. Und ja, Umbruch betrifft natürlich dann auch das Mittelfeld. Conor Gallagher ist an der Angel, soll da der neue Achter, Sechser werden. Dieser Deal wackelt aber noch, weil der Deal von Samu Omorodion wackelt zu Chelsea. Und ja, da wird das Geld so ein bisschen hin und her geschoben. Chelsea macht da ja auch gern komische Sachen auf dem Transfermarkt. Und sie haben ja auch Julian Alvarez auf dem Zettel. Und das wäre, glaube ich, dann der Blockbuster-Deal schlechthin. Also Alvarez soll zu Atletico von Manchester City für rund 90 Millionen Euro wechseln. Das wäre ein Riesendeal. Aber das Geld, das sie da nach Manchester schicken, das brauchen sie eben aus Chelsea oder verrechnen es irgendwie, ne? Und deswegen ist das noch so ein bisschen jetzt doch in der Schwebe. Da muss man abwarten. Aber wenn sie Gallagher und Alvarez bekommen, wie es ja eigentlich abgemachte Sache ist, wäre das schon ein brutales, wirklich brutales Transferfenster für Atletico. Mit vielleicht der spannendste Verein in ganz Europa, was so Transferaktivitäten anbelangt. Ne, der BVB macht da auch ein paar spannende Sachen, aber wir reden heute eben über Spanien und da muss ich sagen, finde ich mega spannend. Ist natürlich auch ein Umbruch, den musst du dann natürlich auch moderieren. Ne? Also in Conor Gallagher, wenn dann Engländer kommt, der muss sich auch erstmal gewöhnen ans System, Cholos, an die Sprache etc. Muss man dann auch gucken, Alvarez, wie spielt der? Spielt er ganz vorne, hinter Sørloth, neben Sørloth, ne? Welches System? Also Atletico ist eine super spannende Thematik in der Saison.
Und trotzdem für mich jetzt nicht der Titelcontender Nummer 1 in dieser Liga, um da auch wieder aufs übergreifende Thema zu kommen. Wir haben ja, ich kann es ja schon mal ein bisschen voraussetzen als Hypothese. Vielleicht kannst du mich von was anderem überzeugen im Laufe dieses Podcasts. Aber wir haben ja den amtierenden Meister mit Real Madrid. Die sind es auch sehr, sehr unangefochten geworden. Carlo Ancelotti bleibt noch. Eine Zeit lang hat man ja gedacht, er übernimmt jetzt schon irgendwie die brasilianische Nationalmannschaft, aber Ancelotti bleibt. Kroos geht. Das ist vielleicht eine der Meldungen bei Real Madrid, wo wir über Abgänge sprechen müssen. Auch wenn man da sagen muss, dass er sich, ja, im letzten Jahr würde ich schon sagen, nicht mehr der allerprägendste Spieler war. Trotzdem ist er oft gestartet, nicht über 90 Minuten dann durchgespielt, aber er durfte oft unter Ancelotti starten. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Entscheidung, dass er geht, eher von ihm auskam als von Real, so wie die Saison sich gestaltet hat. Also das ist schon ein sehr namhafter Abgang, der natürlich die letzten Jahre, fast ein Jahrzehnt bei Real, irgendwie geprägt hat. Aber du hast es auch schon gesagt, über allem steht natürlich der Transfer von Kylian Mbappé, der eben zu Real Madrid geht. Das Versprechen, das schon 10-mal gebrochen wurde, wurde jetzt eingehalten. Kylian Mbappé ist endlich bei Real Madrid und verstärkt dann natürlich eine Mannschaft, wie gesagt, amtierender Champions League-Sieger, amtierender spanischer Meister, auf allen Positionen eigentlich, auch für die Zukunft, das ist ja immer das Spannende bei Real, super aufgestellt ist. Also wir reden ja auch über ein Team, was ohne Mbappé schon all diese Titel erringen konnte und vor allen Dingen eben auch super namhafte Spieler auf allen Positionen hat, die eben auch die Altersstruktur ist bei Real eben auch sehr gut. Jude Bellingham ist sehr jung, schon im letzten Jahr total eingeschlagen, geht jetzt in sein zweites Jahr. Da erhofft man sich sicherlich mindestens die gleiche Leistung. Also es ist schon Wahnsinn, wenn man auf diese Mannschaft guckt. Teuerster Transfer dürfte eigentlich der von Endrick sein bis jetzt, wenn wir Mbappé als ablösefrei verbuchen. Noch ein Stürmer, der natürlich viel verspricht, aber der vielleicht schwerer einzuschätzen ist noch. Sehr jung, bis jetzt nur in Brasilien gespielt, als ein Mbappé, der, du hast es eben gesagt, es gibt die Diskussion, spielt er nicht lieber links? Was ist mit Vinicius? Eigentlich vielleicht der beste Angreifer und wichtigste Spieler der letzten ein, zwei Jahre. Aber für mich ein Spieler, der so gut ist, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass es gar nicht klickt. Und ja, ein noch stärkeres Real Madrid nach den Titeln im letzten Jahr mit einem Ancelotti, der für mich halt rüberkommt, als wäre es jemand, der eben auch diese Probleme, die vielleicht entstehen könnten, genauso ein Trainer ist, der das auch mal moderieren kann. Deswegen funktioniert er so bei Real. Also ich komme aus dem Loben nicht ganz raus. Ich weiß, es tut dir vielleicht weh und du hast jetzt Zeit für die Gegenrede.
Ja, Gegenrede gibt's ein bisschen, aber man muss natürlich sagen, wer schon letztes Jahr die Champions League gewinnt und wirklich hochsouverän La Liga und da ja kaum Probleme hatte und der dann Kylian Mbappé holt, ja, der verbessert sich offensichtlicherweise natürlich und das ist dann wahrscheinlich für die Konkurrenz in Spanien, aber auch natürlich in Europa mit Blick auf die Champions League ein bisschen furchteinflößend, definitiv, und selbstverständlich sind sie dann erst recht der Titelfavorit, aber es gilt anzumerken, Titelfavorit heißt Titelverteidigung, sie sind der Amtierende und das können sie einfach nicht gut. Aus irgendeinem Grund in La Liga, wenn Real Madrid den Titel gewinnt, das Jahr danach, lassen sie es einfach ein bisschen schleifen. Da fehlt ein bisschen Motivation, da fehlt der letzte Ehrgeiz, da fehlt, weiß ich nicht was, aber das ist so einfach häufig der Fall. Letztmals hat Real Madrid 2-7 und 2-7, 2-8 hintereinander La Liga gewonnen. Das ist 16 Spielzeiten also her, dass man Back-to-Back-Titel feierte, also Meisterschaften. Aus irgendeinem Grund können sie das nicht so gut. Wenn sie das Ding gewinnen, das nächste Jahr sind sie einfach immer eine Ecke schwächer. Irgendwie fehlt ihnen da was. Deswegen, ja, historisch betrachtet, sollte man das vielleicht mit einkalkulieren, dass sie Titel verteidigen, die Gungen einfach nicht gut können in den letzten gut 20 Jahren in La Liga. Also auch hier, wie gesagt, 2-6, 2-7, 2-7, 2-8 haben sie es geschafft. Aber dann musst du auch nochmal zurückgehen bis, ich glaube, nochmal 20 Jahre bis 89, 90, da haben sie es auch mal wieder Back-to-Back geschafft. Also das ist nicht ihre starke Seite, dass sie hier die Meisterschaften reihenweise am Stück gewinnen. Bei der Champions League, wenn du es wissen, wie sieht's anders aus, ne? Da können sie es, aber in La Liga können sie es nicht. Deswegen, das ist so mal ein kleiner, ich sag mal, Hoffnungsschimmer für Atletico, Barca und wie sie alle heißen und auch vielleicht den neutralen Fan, ne?
Ja, also ich glaube auch, man konnte fast so ein bisschen den Eindruck gewinnen, immer mal wieder in den letzten Jahren, gerade wenn der Ligatitel dann nicht allzu lange her ist, weil man ihn gerade gewonnen hat, dass man da schon auch ganz klar den Fokus auf die Champions League gelegt hat aus Real Madrid Sicht, dass man da schon gesagt hat, das ist der Wettbewerb, in dem wir wirklich scheinen wollen müssen und in den wir wirklich gehören. Ich muss halt sagen, wir haben jetzt, finde ich, schon eine leicht andere Situation, weil durch die dann eben doch sehr starke Transferpolitik in den letzten Jahren, ist es halt schon so, dass ich Real auch in der Breite super stark aufgestellt sehe. Und das ist natürlich in La Liga, wo wir dann doch schon so ein Ungleichgewicht zwischen den Mannschaften, zwischen den drei Mannschaften oben, eigentlich allen anderen Teilnehmern haben, auch einen Punkt, der dich schnell zu einem Titel tragen kann. Weil die Topspieler, wenn du die mal schonst, wenn du sagst, wir setzen die Prio auf die Champions League, deswegen spielt Mbappé nicht, dann probieren wir halt einen Endrick aus, der da mit einem trotzdem dann am Ende Rodrigo und Co. irgendwie auflaufen wird in so einer fast B-Elf gefühlt. Das ist ja meistens ausreichend, um trotzdem auch diese Spiele gewinnen zu können. Ich glaube, es könnte sie dieses Jahr auch wieder weit tragen. Also ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen, ne, das letzte Jahr Ancelotti, vielleicht ist das genau der Anspruch, wenn man alles eigentlich hat und alles eigentlich will und dann sagt jemand wie Alex Trücker in einem Podcast, Mensch, die schaffen es aber nicht, einen Titel zu verteidigen, vielleicht ist das langsam auch da angekommen und ich habe immer die Befürchtung, wenn Real Madrid sich richtig was vornimmt, dann schaffen sie es meistens.
Dann schaffen sie es meistens. Auch Real Madrid, auch Kylian Mbappé zu bekommen nach Jahren. Das haben sie auch sich vor, ich glaube, 5 Jahren schon vorgenommen, den zu verpflichten. Und das hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist er da und der wird natürlich hochmotiviert sein. Also man muss ja auch sagen, der Kylian Mbappé der letzten Rückrunde ist ja auch nicht der der letzten Jahre. Ne? Er hat er auch ein bisschen underperformed, auch in der Champions League. Man merkte ihm zum Beispiel bei der Europameisterschaft schon an.
Das stimmt.
Da fehlt ein bisschen was. War er selbst super selbstkritisch und hat auch, glaube ich, selbst in einem Interview gesagt, ja, das war nicht meine EM, das war keine gute EM, war ich nicht gut drauf. Also im letzten halben Jahr, auch in der Champions League, ist er teilweise ja wirklich abgetaucht gegen Barca und wo sie das gewonnen haben und dann später auch gegen den BVB. Ne? Das war nicht der Kylian Mbappé, wie man ihn sonst kennt, die Jahre zuvor. Vielleicht brauchte auch er wirklich jetzt ein bisschen, ja, Change of Scenery, wie es so schön heißt, oder hat sich schon so auf Real Madrid gefreut, dass die paar Prozentpunkte Motivation bei PSG dann fehlten und die vielleicht jetzt on top kommen, ne? Neues Chapter Real Madrid, dass er so richtig motiviert ist, hier seine Champions League zu gewinnen, die Meisterschaft, vielleicht ja auch Individualtitel wie Ballon d'Or, also der könnte extra motiviert sein und dann gibt das trotzdem Real Madrid einen Schub, auch wenn denen vielleicht 2 Prozentpunkte naturgemäß oder historisch bedingt fehlen.
Ja, und abschließend zu Mbappé vielleicht auch noch, es ist natürlich auch nochmal eine andere Situation, glaube ich, für ihn jetzt bei Real, weil es da schon auch Spieler gibt und er wird nicht mehr ganz so im Fokus stehen, ne? Also er muss nicht das Spiel tragen, wie es dann vielleicht bei Frankreich jetzt bei der EM wirklich war. Du hast ja Spieler, die auch diese Verantwortung übernehmen wollen, die sich auch in diesem Star-Spot sehen. Wird natürlich interessant zu sehen sein. Bei Messi und Neymar in Paris hatte man ja das Gefühl, das hat nicht immer super geklappt, wenn man sich da das Spotlight teilen muss. Das wird er hier schon auf jeden Fall machen müssen. Ich könnte mir aber vorstellen, gerade nach sowas wie dieser EM, wo man auch gemerkt hat, gut, er ist vielleicht dann nicht mehr ganz steckt das alles so weg wie mit 20, 25 ja schon gehobenes Fußballeralter fast, dann tut's ihm vielleicht mal ganz gut, dass auch ein Jude Bellingham ein entscheidendes Tor schießen kann, dass auch ein Vinicius da eben ein Spiel an sich reißen kann, mal die Schlagzeilen 1-2 Wochen bekommt. Das können wir schon vorstellen, dass ihm das am Ende vielleicht sogar gut tut und seinem Spiel. Also ja, es ist für mich eine absolute Top-Mannschaft. Es gibt kaum etwas an diesem Kader zu meckern. Auch der Großabgang, dieses gesamte Mittelfeld, haben wir ja auch schon beim Casemiro-Abgang gesehen. Ne? Darauf ist man so gut vorbereitet gewesen, dass dieses legendäre Mittelfeld-Trio sich da nach und nach auflösen wird. Deswegen eine absolute Top-Mannschaft, letztes Jahr Meister und für mich auch eigentlich der Top-Favorit in diesem Jahr. Außer du überzeugst mich jetzt, dass Hansi Flick Barca zu alter Größe zurückführt.
Ja, also bevor wir über Barca reden, Stichwort Top-Favorit will ich aufgreifen, denn die Wettanbieter sehen das ganz genauso. Es ist wirklich bemerkenswert deutlich, wie die Wettquoten sind auf La Liga Sieger Champion Real Madrid. Bwin bietet da beispielsweise eine 1,40 an und auch Interwetten hat eine 1,40 im Angebot, wenn Real Madrid Meister wird. Und auf Platz 2 folgt da natürlich bei den Favoriten Barcelona, aber mit beträchtlichem Abstand. 4,50er-Quoten auf Barca wird Meister bei Interwetten und 3,75 gibt's bei Bwin, also da ein bisschen weniger. Aber das zeigt schon auf, die Wettanbieter sehen da keinen Kopf-an-Kopf-Rennen, sondern sehen den klaren Favoriten Real Madrid und nur den Herausforderer Barca. Und nochmal ein größeres, gehöriges Stück dahinter ist dann Atletico mit 11er-Quoten, 10er- und 11er-Quoten, dass Atletico Meister wird. Also das ist schon eine klare Sache, ne? Also bemerkenswert deutlich, wie favorisiert Real Madrid ist. 1,40 Quoten auf die Meisterschaft, das ist gar nichts, Julius, ne? Da fällt es mir dann auch schwer, jetzt hier Barca noch viel stärker zu reden. Zumindest, ja, die Wettanbieter werde ich nicht mehr überzeugen können.
Nee, und unterstützt mich natürlich auch ein bisschen. Deswegen wird es vielleicht auch schwer, mich zu überzeugen, aber trotzdem wollen wir natürlich generell mal über Barca reden, denn ist jetzt schon mehrfach gesagt, auf der Trainerposition gab es eine Änderung nach, mittelüberschaubarem Hin und Her um Xavi auf der Trainerposition. Und du gehst, ist der Platz frei geworden. Und Hansi Flick kommt als ein Trainer, der natürlich mit den Bayern alles gewonnen hat, was irgendwie geht, eine Eigenschaft, die sonst nur Barca-Trainer hatten vor ihm. Also bei Bayern hat er da natürlich, was den Trophäenschrank angeht, in einer Saison richtig, richtig abgeliefert. Bei der deutschen Nationalmannschaft ist er hinter den Erwartungen zurückgefallen, auch im Vergleich mit einem Julian Nagelsmann jetzt, muss man sagen, da hat er es nicht geschafft, irgendwas wieder auf die Spur zu kriegen. Und die deutsche Nationalmannschaft natürlich auch ein Team gewesen, was schon so ein bisschen in der Krise war, wo es so ein paar Fragen gab. Könnte man natürlich jetzt ein bisschen mit rübernehmen und sagen, Barca ja auch eher in der Situation, wo er nicht wie bei Bayern ein Top-Team übernimmt, sondern wo zumindest ein paar Umbrüche angeschoben werden müssen. Andererseits habe ich persönlich so ein bisschen das Gefühl, wenn wir jetzt gucken, Olmo natürlich gerade auch verkündet worden, unter anderem als prominenter Neuzugang bei Barca. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, nach dem Schock, den fast alle hatten, was, Flick wird Barca-Trainer, läuft sich das Ganze so ein bisschen zurecht und die Erwartungen steigen so ein bisschen an. Also ich habe das Gefühl, so langsam scheinen sich viele darauf zu einigen, Mensch, vielleicht wird das doch eine ganz spannende Saison für Barca.
Ja, sie haben den Klassiker gewonnen in der Vorbereitung, das hilft natürlich, ne? Mal keine Klatsche kassiert, wie Xavi zuletzt, der reihenweise Klassikers verloren hat. Ja, die waren natürlich ein bisschen wichtiger als dieses Testspiel in den USA, das ist schon klar, aber du weißt, wie es ist, ne? Ein Klassiker, wenn du das gewinnst, hat es ein anderes mediales Echo, als wenn du das Ding verlierst und teilweise 1-4 oder so auf die Mütze bekommst, wie es im Supercup der Fall war.
Ein Testspiel ist der Klassiker dann auch nie, ne? Weil das schon vielen bewusst sein sollte.
Hat halt trotzdem ein bisschen eine positive Strahlkraft, wenn du das Ding direkt gewinnst, ne? Bringt ein bisschen Ruhe in den Verein, medial wirst du dann ein bisschen, hast du, wie gesagt, nicht so die Negativschlagzeilen. Ich glaube, das hilft. Also die Auftritte in den USA waren ja recht vielversprechend, obwohl da die halbe Mannschaft ja fehlte, ne? Aufgrund Olympia-Abstellung und EM-Urlaub waren da viele Jugendspieler mit dabei, machten aber einen guten Eindruck. Und das wird ja auch immer super positiv gesehen im Kosmos des FC Barcelona, ne? Die berühmte La Masia Jugendschmiede. Und wenn da wieder 15 Spieler dabei sind und 3, 4, 5 machen so einen guten Eindruck, dass du dir denkst, hoppla, die können ja wirklich Saisonverstärkungen sein, dann ist das schon positiv und dann trägt das dazu bei, dass das die Stimmung nicht mehr ganz so negativ oder skeptisch negativ ist. Skepsis ist ja immer noch angebracht, aber zumindest sah das schon mal ganz okay aus und dann muss man jetzt abgucken, ne, wie gut er mit Lewandowski funktionieren wird, der ja ein paar Tore geschossen hat zu seinem Wechsel, aber die Zeichen zeigen schon an, er ist etwas älter geworden. Das sieht man ihm ein bisschen rostiger und vielleicht kann ihn Hansi Flick auch so ein Ticken wiederbeleben, ne? Dass er da halbwegs zur alter Stärke zurückfindet und einfach besser funktioniert. Dann ist natürlich die Hoffnung groß, dass Lamine Yamal, die große EM-Entdeckung, ne, den nächsten Schritt macht auf seiner Reise zu Glanz und Glorie und hier potenzieller zukünftiger Messi-Nachfolger. Das macht natürlich Hoffnung, dann kaufst du in Olmo einen Ex-La Masia-Absolventen, der zurückkehrt, auch das sind ja positive Schlagzeilen, ne? War ja auch eine der Shootingstars der EM und so generiert Barca einfach ein bisschen ein positiveres Bild aktuell, ne?
Ja, also es ist, finde ich auch, man merkt schon, dass die Stimmung da so ein bisschen in eine positivere Richtung wieder kippt. Du hast Olmo angesprochen, einer der Ausverkaufsleute, Pau Victor, kommt von Girona zu Barca. Es wurde und wird lange immer noch über Nico Williams geredet, der ja dann eben bei der EM diese Flügelzange mit Jamal auch gestellt hat. Ich glaube, das würde insgesamt natürlich auch nochmal den Eindruck verstärken, weil die so einen Eindruck im Sommer hinterlassen haben. Junge, trickreiche, temporeiche, gut anzusehende Spieler, dass man da auch wieder ja ein bisschen Strahlkraft vielleicht zurückgewinnen kann. Das liegt natürlich jetzt auch wieder auf Jamals Schultern, dass das nicht immer so passiert. Das zeigt Leihrückkehrer Ansu Fati. Da hatten wir ja fast dieselben Erwartungen. Mittlerweile ist das eben nicht mehr so. Aber klar ist schon, finde ich auch, ein Verein dieser Größe, dieser Geschichte und Co., der braucht auch diese Stars, der braucht auch diese Strahlweite, damit die Fans zufrieden sind, damit die Unruhe nicht ganz aufkommt. Und das ist natürlich viel verlangt von einem so jungen Spieler wie Jamal. Aber man muss eben auch sagen, bei der EM habe ich ihn nicht einmal unter diesen Erwartungen irgendwie einknicken sehen, sondern da hat er die ja mehr als erfüllt. Und Stand jetzt spricht natürlich wenig dagegen, dass er das auch wiederholen kann. Und dann sind wir eben auch an einem Punkt, wo Barca sicherlich in der Lage ist oder in der Lage sein sollte, einen Großteil ihrer Spiele in dieser Liga zu gewinnen. Das heißt, das direkte Duell, ein engerer Meisterschaftskampf, das könnte ich mir schon vorstellen. Dann geht es in den Klassikos um richtig was, wenn das auch noch diese berühmten 6-Punkte-Spiele sind. Du hast es gesagt, da war die Bilanz von Barca natürlich zuletzt nicht ganz so gut. Und das ist vielleicht sogar der Schlüssel in diesem Meisterkampf. Können sie dahin zurückkommen, dass sie da ein richtig ernstzunehmender Konkurrent sind? Oder wird es eben auch in diesem Jahr nochmal evident? Und da brauchen wir ja, glaube ich, insgesamt nicht drum herum reden, egal ob Barca eine gute oder schlechte Mannschaft hat. Real ist halt seit Jahren in in einer sehr guten Situation, hat die Zukunft sehr gut geplant, während diese Finanzprobleme, die internen Streitereien Barca immer weiter zerrüttet haben. Da muss man schon sagen, da sind sie natürlich mehrere Schritte voraus insgesamt. Was nicht heißt, dass es sich in einer Saison nicht mal irgendwie anders bewahrheiten kann, aber ich finde, die Gesamtsituation hat Real zuletzt dann eben schon enteilen lassen.
Ja, weil sie einfach, ne, stabiler arbeiten, mehr Ruhe im Verein sind, haben, während bei Barca einfach immer Turbulenzen waren, gerade finanzieller Natur, dann mit Stadionumbau, ne, bis du umgezogen hast, diesen Heimvorteil offenbar einfach nicht mehr so gehabt wie im Camp Nou, wo den Gegnern teilweise ja der Mund offen stand, wenn sie da zum ersten Mal in diesem Stadion waren, gerade kleinere Mannschaften, und das hast du jetzt im Stadion, in dem sie vermutlich bis zur Winterpause übrigens noch spielen, also der Plan ist, bis zur Winterpause auf dem Montjuic im Olympiastadion und dann der Umzug ins halbfertige neue Camp Nou. Mal gucken, ob es klappt vom Zeitplan her. Ne? Ist ja noch eine Großbaustelle, aber der Plan ist so. Heißt, möglicherweise hast du in der Rückrunde spielst du zumindest wieder zu Hause, und man hatte, glaube ich, in der letzten Saison schon das Gefühl, dass irgendwie, ja, Barca seine alte Heimat so ein bisschen vermisst, dass auch das der Nimbus Camp Nou da ein paar Punkte sie gekostet hat, gerade in den Heimspielen, die sie verloren haben. Ne? Sei es gegen PSG, Champions League, gegen Villarreal, Girona, gab es ja einige, ja, teilweise peinliche Schlappen zu Hause. Wer weiß, vielleicht können sie das so ein bisschen drehen und mit Hansi Flick höheres Pressing, ne? Mehr Laufstärke, fittere Spieler einfach, und dann, ja, sollten sie enger beieinander sein, Real Madrid und Barca, da bin ich voll bei dir. Aber das gilt auch für Atletico, Julius, also auch da erwarte ich einen Herausforderer, der wieder näher heranrückt an die Top 2, die natürlich weiter in die Top 2 bleiben. Klar, also die beiden Top-Favoriten sind, aber als Herausforderer muss und soll Atletico Madrid da näher heranrutschen. Sie hatten letztes Jahr 19 Punkte Rückstand auf Real Madrid und 9 Punkte auf Barcelona. Das muss enger, spannender werden, wie angesprochen, erst recht aufgrund dieser Transferinvestitionen, die sie getätigt haben.
Ja. Und auch wenn sie dann nicht ganz oben mitspielen, wenn es bei Barca und Real enger wird und Atletico, wie sich wieder verbessert zeigt, dann können genau die natürlich auch irgendwie der entscheidende Stolperstein sein für einen der beiden da ganz oben. Ne? Also auch das sicherlich noch ein Punkt, der in der Saison relevant werden könnte. Insgesamt sei auch nochmal gesagt, könnt ihr natürlich auch immer auf wettbasis.com vorbeischauen. Da gibt es Vorschauen für die europäischen Ligen, unter anderem auch schon Serie A. Da werden wir hier im Podcast gar nichts zu besprechen, weil es einfach zu viel wird auch irgendwann. Aber wir werden noch hier über die Premier League sprechen. Zum Beispiel Serie A findet ihr schriftlich komplett auf wettbasis.com. Aber auch was wir hier besprechen, findet ihr da schriftlich nochmal von den Kollegen und Kolleginnen aufgearbeitet. Und das sage ich wirklich nochmal ans Herz gelegt. Wettbasis wie immer eure Seite, wenn ihr gar nichts verpassen wollt, wenn ihr perfekt vorbereitet in die Saisons gehen wollt. Wir haben hier natürlich auch wieder einen Fokus auf die Spitze bei La Liga gelegt. Aber da bekommt ihr wirklich das Rundum-Paket. Das sei hier einmal reingeworfen, während du dich schon wieder ungeduldig meldest.
Ja, weil ich zur Serie A was sagen will, denn wir liefern leider keine Saisonprognose in unserem Podcast. Den gibt es aber, also die Prognose gibt es aber auf YouTube, nämlich beidfüßig. Spricht über die Saison in der Serie A, blickt voraus, unter anderem mit Stargast Christian Bernhard, ne? Unserem Kollegen, der ja bei uns bei der EM uns auch unterstützt hat.
Wir vielleicht ein bisschen zum Star gemacht haben hier.
Das weiß ich nicht, glaube ich jetzt nicht, aber ja, wir vermissen ihn sehr. Lieber Christian, wenn du das hörst, wäre mal wieder schön, wenn wir mal wieder quatschen könnten. Und vor allem, er tut es halt einfach mit seiner Fachexpertise als The Zone Co-Kommentator eben auf YouTube im Wettbasisformat beidfüßig. Also da gibt es die Saisonprognose zur Serie A, natürlich auch zu den anderen großen Ligen, zur Bundesliga, die ist schon on. Die liefern wir natürlich nach, nämlich nächste Woche, denn die Bundesliga lässt sich ja noch ein bisschen Zeit mit dem Restart, aber auf der Wettbasis, auf dem YouTube-Kanal gibt es die Saisonvorschau bereits, auch zur Premier League gibt es die liefern wir natürlich jetzt auch in den nächsten Tagen nach, also da könnt ihr auch auf YouTube fündig werden, was hier Content zu den großen Ligen anbelangt natürlich, und logischerweise auf der Wettbasis gibt es auch in schriftlicher Form immer sehr, sehr viel Content.
So ist es. Und wir schließen diesen Podcast traditionell ab mit einem klaren, ohne drumherum zu reden, Meistertipp. Alex, wer wird's in Spanien?
Ich habe Real Madrid vorne.
Ja.
Das sage ich schweren Herzens. Ich sag's nicht gerne, aber sie waren so souverän letztes Jahr und Mbappé sollte sie einfach besser machen. Punkt. Und auch Endrick ist ja ein spannender Spieler. Joselu hat wichtige Tore geschossen. Grüße an den FC Bayern, ne? Aber war ja schon ein Spieler, der wirklich nur als Notlage-Joker angesehen wurde. Endrick ist ja auch ein super Talent schlechthin. Also auch da haben sie sich perspektivisch ja verstärkt, haben jetzt verschiedene Optionen, können mit Mbappé natürlich auch variieren. Den kannst du auch Vinicius mal pausieren lassen, ne? Und Mbappé mal auf links stellen. Hast da verschiedene Optionen jetzt. Also Real Madrid ist eingespielter, da ist viel mehr Ruhe, ne, als bei Barca, wo es immer turbulent hin und her geht, wo man ja jetzt auch noch nicht weiß, wird Cancelo vielleicht noch ausgeliehen, wie geht's mit Felix weiter, geben sie an zu Fati ab. Also es wird eh ein turbulenter Deadline-Day, wie immer seit 2-3 Jahren bei Barca. Bei Real Madrid herrscht Ruhe, die arbeiten fokussiert und haben sich mit Mbappé verstärkt. Und Julius, wir haben jetzt nicht über den Torschützenkönig geredet, aber er ist der Top-Favorit. Also es wäre verwunderlich, wenn er nicht 20 plus Tore schießen wird. Und dann sind sie natürlich ja der Favorit auf die Meisterschaft. 1,60er Quoten übrigens auf Mbappé, wenn er Torschützenkönig wird. Dahinter Lewandowski mit 5,50, ich habe es kurz nachgeguckt. Also das ist ja auch eine klare Sache.
Ja, das ist eine relativ klare Aussicht, die wir da haben. Und ja, gerade für so Langzeittipps, wo wir halt nur nehmen können, was wir jetzt wissen und was in den letzten Jahren passiert ist, muss man eben auch sagen, Barca halt auch unangenehmer Tipp zu sagen, ich sehe da ganz klar, in welche Richtung es sich entwickelt, weil natürlich ist das Potenzial wieder da, wir haben darüber geredet, aber die Gefahr, dass es irgendwie der nächste interne Skandal und Trainerwechsel und Streit und so, der ist eben auch nicht weit und das kann man alles nicht so vorhersehen, während Real, finde ich, diese Gefahr ja eigentlich auf null geschraubt hat, ne, du weißt genau, wie dieser Verein und diese Maschine funktioniert und deswegen schließe ich mich da an, würde auch sagen, Real ist da schon der Favorit für mich und ich sage, danke fürs Einschalten, das war die Liga-Vorschau, Alex hat's gesagt. In 1-2 Tagen schieben wir direkt die Premier League-Vorschau nach. Dann reden wir über den DFB-Pokal, also volle Talk- und Tipps-Woche, volle Fußballwoche. Wir freuen uns drauf und hoffen, ihr schaltet wieder ein. Ciao.